Einen wunderbaren guten Morgen. Was für einen schönen Tag. Ostern. Das wichtigste Fest für uns. Und Shahel. Und der Abschluss. Eines der wichtigsten Fest bis jetzt für dich. Fast. Wir dürfen miteinander diesen Tag feiern. Und ich hoffe, du lässt dich so richtig feiern. Und auch wenn du ganz viel Eindrücke mitgenommen hast aus dem GK und so viel noch musst verarbeiten, gibt es jetzt noch mal eine Predigt. Helfen doch der Schal mit zum Zuhören. Es ist für jeden etwas dabei. Sie hat sich dürfen wünschen, was das Thema ist. Und sie hat so gesagt, ja, eigentlich ist es ja gegeben. Am Ostern ist das Thema von der Predigt ein bisschen gegeben. Und im ersten Moment bin ich ein bisschen stocken und dachte, ja, aber Schal, du könntest dir doch etwas wünschen. Mach doch. Und irgendwie in der Kommunikation haben wir dann gemerkt, Gebet ist noch so ein Thema. Und in der Vorbereitung ist mir das so fest aufgegangen, dass Ostern so wunderbar zu dir passt. Dass Ostern so wunderbar zu dem Tag heute passt, weil es das wichtigste Ereignis ist, das das Universum je miterlebt hat. Wir feiern das wichtigste Ereignis, das das Universum je erlebt hat. Nichts kann es übertrumpfen. Am Karfreitag gedenken wir am Tod von Jesus. Weil kein Mensch vor oder nach Jesus hätte können den Ansprüchen gerecht werden, was wird brauchen, um eine Ewigkeit bei Gott zu verbringen, schickt Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt. Jesus lebt als Vollmensch, als Vollgott. Ein Leben, das dem Vater im Himmel in jedem Aspekt gefällt. Keine Situation gibt es, wo er bewusst oder unbewusst gegen den Willen vom Vater handelt. Er lebt rein. Er kriegt es auf die Reihe, dass er vom Maßstab Gottes eben nicht schuldig gesprochen wird. Er wächst auf, lernt einen Job, nicht mich, aber ähnlich Zimmermann. Lässt sich vom Johannes dem Täufer taufen, wird bei dieser Taufe vom Vater im Himmel nochmal bestätigt. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, kriegt der Heilige Geist und ausgerüstet mit der Autorität vom Vater und gefüllt mit seinem Geist, reist er durchs galiläische Land, lehrt, ruft seine Jünger in die Nachfolge, redet Klartext, heilt Kranke, treibt Dämonen aus und so weiter. Alles in der engen Verbundenheit und im ständigen Gespräch mit dem Vater im Himmel. Aber ganz vielen Menschen in dieser Zeit von Jesus gefällt gar nicht, was er da tut. Sie haben sich irgendwie einen Status aufgebaut, eine Autorität und eine Macht, wo sie sich daran gewohnt haben, dass sie sich ausüben können und sind stolz darauf, wie sie nach ihren eigenen Maßstäben das Leben führen, das Gott ja gefällt. Dass da jetzt einer kommt, der sagt, hey, es ist im Fall Pipe gleich wie fest, dass ihr es probiert. Es lenkt am Schluss für keinen von euch. Das ist vielen ein Dorn im Auge. Und so entscheidet sich die religiöse Führungsriege, die Schriftgelehrten und Pharisäer in dieser Zeit, einen Komplott gegen den Jesus zu schmieden. Sie gehen zum römischen Statthalter und überreden ihn, dass Todesstrafe gegen den Jesus ausgesprochen wird. Jesus wird verhaftet, vor einen hohen Rat gezogen, auspeitscht, bespuckt, bloßgestellt, provoziert, verspottet und tatsächlich umgebracht. Er wird in Leichentücher eingewickelt und sein Grab wäre Stein verschlossen und von Römern bewacht. 3 Tage später. Und jetzt sind wir fast schon bei Ostern. He? Finden, wie wir es vorher von der Martina in der Einführung gehört haben, als allererstes Frauen ein leeres Grab vor. Ein bisschen darauf runter, auch der Petrus und der Johannes. Da habe ich vor noch nicht allzu langer Zeit eine Predigt dazu gemacht von dieser ersten Reaktion bei diesem leeren Grab. Die Maria, die verharrt in dem Gedanken, sie haben meinen Herr weggebracht und ich weiss nicht, wohin. Und der Johannes, und der Petrus, der sich Zeit nimmt, zu schauen, warum sind echt die Leichentücher zusammengefaltet. und einen ganz anderen Aspekt haben. Lohnt sich das nachzuhören, kann ich heute Morgen nicht, wette ich auch nicht. Findet man sicher irgendwo noch auf unserer Webseite. Das Ereignis von Karfreitag bis Ostermäntig sind die wichtigsten Ereignisse in der ganzen Geschichte vom Universum. Das zentralste und das wichtigste für dies und für mein und schon auch für dein Leben. Das Wichtigste, es gibt nichts. Nichts, was ich gestern erlebt habe, nichts, was ich heute erfahre und nichts, was ich morgen erleben werde, wo nur annähernd die Wichtigkeit und Zentralität hat für unser Leben, wie das, was an Ostern passiert ist. Und darum möchte ich mir eine Minute Zeit nehmen, einen Gedanken zu teilen. Wo Jesus am Kreuz hängt, da rufen die Leute, jetzt brauche ich mein Drückchen, das habe ich ganz vergessen mitzunehmen. Da rufen die Leute Jesus zu, wir schauen 3 in Matthäus 27, Verse 39 bis 42. Jesus hängt am Kreuz und die Vorübergehenden aber lästerten ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die hohen Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Beweis uns nur, dass du der bist, wo du gesagt hast, dass du bist. Und dann glauben wir denn schon. Und ich behaupte, heute sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Beweis uns doch nur, dass du Gottes Sohn bist. Und dann glaube ich dir denn schon. Und bei dieser Beweisführung spielt eben die Auferstehung ganz, ganz eine zentrale Rolle. Wenn Jesus den Tod nicht überwunden hat, wenn der Tod über ihn triumphiert und er tot bleibt, dann hat sein Leben keinen Einfluss auf mich. Dann ist Gemeinschaft und Beziehung mit ihm heute auch nicht möglich. Wenn aber das wahr ist, dass er den Tod überwindet, aufersteht am 3. Tag, dann ich sage es nochmal, ist das wichtigste Ereignis, das das Universum je gesehen hat. Das Wichtigste, wo mein Leben sich danach ausrichten soll, höchste Brisanz für mein Jetzt-Dasein. Und jetzt weiss ich nicht, vielleicht ist euch das begegnet, oder ihr selber schon denkt. Beweis einmal, dass der Jesus so verstanden ist. Beweis mir das. Und wir sind leben in so einer wissenschaftlichen Zeit, dass wir irgendwo auch nach einem wissenschaftlichen Beweis trachtend für die Auferstehung. Dann könnten wir es ja schon glauben, wenn wir es irgendwie uns logisch könnten aufschlüssen. Aber es funktioniert nicht. Es widerspricht unserer Logik, oder? Wir kennen das aus x Erlebnissen in unserem Leben. Wenn jemand tot ist, ist die Gemeinschaft mit dieser Person nachher jetzt da nicht mehr möglich. Das ist das, was wir gewohnt sind. Und jetzt da entgegengesetzt zu hören, da gibt einer, der ist tot und der ist den Tod überwunden und jetzt ist Gemeinschaft mit ihm möglich. Das ist so ein bisschen... Ich glaube, wir sollten nach einem Beweis suchen. Aber wir dürfen das nicht auf wissenschaftliche Art und Weise machen. Charlie, ich weiss, dass du gerne mit Leuten über den Glauben schwätzt und ich weiss, dass du herausgefordert bist, immer mal wieder. Und darum probiere ich jetzt hier einen kleinen Tipp zu geben, wie das funktioniert, wenn jemand einen wissenschaftlichen Beweis will, dass Jesus lebt. Weil wissenschaftlich zu beweisen, was passiert ist, funktioniert nie. Du kannst auch nicht wissenschaftlich beweisen, dass du heute Morgen da in diesem Gottesdienst gewesen bist. Warum? Wissenschaft sagt, hat immer den Anspruch, dass ein Experiment, eine Hypothese, eine Theorie überprüft wird in einer x-fachen Wiederholung bei gleichbleibenden Komponenten. Abgebrochen. Schaueli behaupten, Öl schwimmt auf Wasser. Wenn du mir nicht glaubst, habe ich eine Hypothese und wir suchen nach Wahrheit. Auf dem wissenschaftlichen Weg heisst das, wir nehmen Wasser, mit einer gewissen Temperatur. Schau, das ist jetzt super. Immer auf dem gleich schrägen Untergrund. Wir messen die Temperatur. Sagen, gut. Wir wissen, wie viel Wasser es sind. Genau 115 Milliliter. Wir essen die Öltemperatur. Und wissen, okay, genau. Und jetzt gießen wir das da rein. Und jetzt schauen wir und sagen, Öl schwimmt auf Wasser. Das ist noch kein wissenschaftlicher Beweis. Erst wenn ich das 100 Mal wiederholt habe, unter genau den gleichen Voraussetzungen, mit der genau gleichen Temperatur, mit der genau gleichen Sache, kann ich sagen, das Olivenöl, das ich gebraucht habe, schwimmt auf dem Wasser mit dem Härtegrad, das ich jetzt habe. Für das haben wir den wissenschaftlichen Beweis. Das funktioniert aber nicht, weder mit deiner Anwesenheit in diesem Gottesdienst heute, noch mit dem Tod von Jesus am Kreuz. Aber, und da kommt das Coole, wir kennen eine zweite Art, wie man Sachen nach Wahrheit prüfen kann. Das ist nicht der wissenschaftliche Ansatz, sondern das ist der Ansatz, wie wir ihn kennen und das richtig empfinden in unserem System im Gerichtssaal. Da werden Ereignisse getestet nach Wahrheit. Dort wird gesucht Wahrheit und nichts als die Wahrheit, oder? Und wie macht man das? Man ruft Zeuge in Zeugenstand. Man hört an, was sie zu sagen haben. Man hat Indizien, man hat Sachen, die man betrachtet, wo man schlussendlich einen Schluss daraus zieht. Und das können wir absolut machen beim Tod von Jesus. Nach dem Tod, nach der Auferstehung von Jesus, haben wir 11 verschiedene Situationen, wo berichtet wird in der Bibel, wo Leute Jesus begegnen. Angefangen bei den Frauen, weiter zu den Jüngern. Zuerst ohne den Thomas, hinter verschlossenen Türen, nachher ein wiederholtes Mal mit dem Thomas dabei. Bis hin, dass sogar berichtet wird, dass 500 Menschen ihn gleichzeitig gesehen haben. Ich werde euch einen kurzen Ausschnitt aus der Bibel vorlesen, wo der Paulus auf das Bezug nimmt. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für uns, genau wie es in der Schrift steht, er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen davon gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Also Paulus zählt da schon auf, oder? Er macht eine Beweisführung, das sind alles Zeugen, Augenzeugen, die Jesus gesehen hat, und wir könnten noch mehr aufzählen. Jetzt kann man natürlich ins Feld führen, oder? Wenn man nach Wahrheit suchen will, kann man sagen, ja, aber was ist, wenn das abgesprochen ist? Was ist, wenn sie lügen? Und das muss man in Frage stellen, wenn man nach dem gerichtlichen Verfahren nach Wahrheit suchen will, muss man in Frage stellen, was ist, wenn Zeugen lügen? Und dann hat man ein paar andere Sachen, die man jetzt in Betracht ziehen kann. Da gibt es verschiedene Umstände. Der erste ist zum Beispiel, wenn das ein abgesprochener Komplott gewesen wäre, wie blöd ist es in einer Zeit, wo das Wort von einer Frau nichts nützt, nichts wert hat, dass man Frauen als erste Zeuge aufruft? Macht nicht so viel Sinn. Ein zweiter Fakt, den man sich genau anschauen kann, ist, die Leichentücher von Jesus sind zusammengefaltet im Grab zurückgelassen worden. Während das Grabräuber, die das Grab ausräumen, warum sollten sie das, was wertvoll ist, zurücklassen? Während das Finden von Jesus, warum sollten sie sich Zeit nehmen, Jesus vorher aus den Leichentüchern auszuwickeln? Während das Freunde von Jesus, die ihn tot wegtragen, würden sie ihn sicher nicht so schändigen, dass sie ihn nackt wegtragen. Wäre er nicht gestorben gewesen und hätte er sich irgendwie aus diesen Leichentüchern befreien können, wären sie mindestens an einer Stelle zerrissen. Und warum sollte er sich denn schwer verletzt die Mühe machen, sie feinsäuberlich zusammenzulecken und hinzutun? Und so kann man weiter Sachen in den Raum stellen und sich fragen, also gut, Jetzt sind da Haufen Leute, die behaupten, der Jesus ist auferstanden, ich habe ihn gesehen. Falls ihre Aussage nicht der Wahrheit entspricht, wie wahrscheinlich ist es, dass fast alle von ihnen am Schluss für diese Sache bereit sind zu sterben? Von Steinigung hin bis zu umgekehrt aufgehängt, gekreuzigt worden, ist alles dabei. Und so kann man es untersuchen und irgendwann muss man zum Schluss kommen, nach dem Verfahren, wie wir es heute im Gericht kennen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass er lebt, ist Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und wenn wir wissen, okay, wir haben diese Sache untersucht und wir können das noch weiter treiben, wenn es jetzt noch nicht reicht, die ganzen Fakten, kann man es weiter treiben und es wird immer logischer. Und mit dem Fakt, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist, dass er wirklich Sieger ist über den Tod, wird auch sonnenklar, dass alles, was er über sich behauptet, wer er ist, Wahrheit ist. Er ist Gottes Sohn. Er ist das ultimative Opfer. Er ist der, der heute lebt und zu Rechten vom Vater im Himmel sitzt und regiert. Er hat Erlösung gebracht für die Welt. Und so wird das, was er lehrt, lebt und sagt und erzählt und der Klartext, den er redet und wo man sich so anstoßen kann daran, mit dem wichtigsten Richtwert in unserem Leben. Und da gibt es ganze Haufen, wo wir uns anschauen können, was das jetzt Jesus gelehrt hat. Und Joel hat sich aber gewünscht, dass wir das Gebet ein bisschen genauer anschauen. Und ich möchte das tun, auch ein bisschen im Rahmen von dieser Zeit vor Ostern. Und vorher hinweg, nein, nicht mit dem Gebet aus dem Garten Gethsemane. Da kann man ganz viel mitnehmen. Bereitschaft, Vater, dein Wille, nicht meinen. Fordert uns stark raus. Aber es geht um etwas anderes. Jesus reist zum alljährlichen Passafest auf Jerusalem. Warum reisen sie nach Jerusalem? Das ist das Zentrum der jüdischen Religion. Es ist der Tempel, der dort steht. Es ist das Allerheiligste, wo Gott dort drin wohnt, mitten unter seinem Volk. Es ist der Tempel dort, der heilige Begegnungsort mit Gott, wo Gott spürbar, erlebbar wird. Dort werden Opfer gebracht. Dort ist das Zentrum von ihrem Glauben. Wir sehen das von Anfang an, wo Gott entscheidet, mit seinem Volk durch die Wüste zu ziehen. Da baut man das Zelt der Begegnung. Die Stiftshütte. Es geht darum, dass Gott dem Menschen begegnen kann. Es ist der Ort, wo wir lesen, wie der Mose, magst du dich erinnern, schon in der Woche. Es war wirklich eine strenge Woche, es ist Mühe. Kinderwoche haben wir das angeschaut. Ort der Begegnung. Der Mose geht in das Zelt und schwätzt mit Gott. Ort der Begegnung. Der, der das Volk führt, wird von Gott geführt in dieser Stiftshütte. Und nachher wissen wir, dass der Salomo einen Tempel bauen darf. Der erste Tempel, der als Begegnungsort von Gott und dem Mensch dient. Der Tempel wird zerstört. Nach dem babylonischen Exil kommen sie zurück, die Israeliten. Und sie bauen einen zweiten Tempel auf. Der zweite Tempel steht zur Zeit, wo Jesus lebt und wird gerade in dieser Zeit vergrößert und ausgebaut und erweitert. Aber unabhängig ob Stiftshütte, erste Tempel, zweite Tempel oder vergrößerte Tempel, das Kernanliegen von Gott bleibt, es soll ein Begegnungsort sein zwischen Mensch und Gott. Es geht ihm um Interaktion, um Kommunikation mit ihm. Und vielleicht sagst du, ja okay, aber es ist ja irgendwie auch noch, dass es vor allem um Opfer gegangen ist dort. Und ganz Unrecht hast du nicht damit, aber ganz Recht auch nicht. Tatsächlich sind täglich Opfer dargebracht worden in diesem Tempel. Und wir lesen im Exodus ganz, ganz viele Anweisungen, wie die Opfer haben müssen richtig gemacht werden. Jetzt reisen die ganzen Haufen Juden auf Israel, auf Jerusalem, zum Passafest feiern. Und nicht jeder von ihnen kann die notwendigen Tiere mitbringen, die Opfer zu machen. Und darum gibt es einen riesen Kommerz, der daraus entsteht, ähnlich wie die Osterhase heute im Coop. Ein riesen Kommerz, der daraus entsteht, wo gewinnbringend Handel getrieben wird, dass Leute die geforderten Opfer vor Gott bringen können. Ein riesen Marktplatz. Und jetzt kommt Jesus in diesem Jahr, auf das Jerusalem, in dem Jahr, wo er nachher auch gekreuzigt werden soll. Er weiß jetzt in meine letzten Tage und er geht wie gewohnt in den Tempel. Und was macht er? Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer herauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Das Kernanliegen von Gott ist ein Ort der Begegnung. Nicht, dass jeder seine Tauben kaufen kann, die er nachher bringen muss als Opfer. Ein Ort der Begegnung. Und schon beim David, dem Mann, der so auf dem Herz hat, Gott den Tempel zu bauen, lesen wir, wie er das realisiert. Du hast keine Freude an Opfern und Gaben. Aber du hast mir die Ohren geöffnet. Es geht um Kommunikation. He? Und ich erkenne, dass du kein Brand- und Zündopfer willst. Es gehört als Teil von dem ersten Bund dazu, dass man Gott opfert. Aber es ist nicht sein Kernanliegen. Sein Kernanliegen ist Kommunikation und Gemeinschaft mit dem Mensch. Der David schreibt da, eigentlich willst du doch Begegnung und Beziehung mit uns. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann realisieren wir, es geht Gott immer um das. Ganz am Anfang im Garten ist Begegnungsort, ist Beziehungsort. Der Mensch verbockt es, ja. Aber nachher lesen wir ganz einen Haufen, wie Gott sich darum bemüht, Begegnung, Beziehung und Gemeinschaft mit dem Mensch zu haben. Und das Volk Israel war nicht so cool als Gegenüber für Gott. Und gleich entscheidet er sich immer wieder, ich komme mit euch, ich will mit unter euch sein, ich will bei euch sein. Und darum schickt er auch seinen Sohn. Er sagt, es lenkt mir nicht so, wie ich jetzt bei euch sein kann. Wo das ultimative Opfer macht. Wo das Kernanliegen von Gott jetzt richtig möglich macht. Das Hauptanliegen im Tempel ist, es soll ein Gebetshaus sein. Wo Menschen hinkommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und darum kann Jesus auch behaupten, und wir haben es in den ersten Versen gelesen heute, er reißt den Tempel nieder und baut ihn in 3 Tagen wieder auf. Weil in dem Moment, wo Jesus als allgemeingültiges Opfer, Stellvertreter unsere Sünde stirbt, das begleicht, was wir uns zu Schulden kommen lassen haben. In dem Moment wird Gemeinschaft mit Gott in einem anderen Mass möglich. Der Wohnort Gottes ändert sich in dem Moment, wo Jesus stirbt. Es braucht nicht mehr den Vorhang, das Allerheiligste, die Stiftshütte, die Bundeslade, wo der Mensch, so unheilig wie er ist, vor der Heiligkeit von Gott schützt. Jetzt stirbt Jesus und reinigt den Mensch. Und Gott wartet, ich stelle mir das so vor, oder? Gott wartet vor dem Vorhang, bis das möglich wird, dass der Mensch seine Heiligkeit vertreibt. Und in dem Moment, wo Jesus stirbt, stürmt Gott aus dem Allerheiligsten und sagt, und jetzt kann ich euch näher kommen. Jetzt kann ich näher bei euch sein. Ich habe mich so danach gesehnt. Und darum zerreißt der Vorhang von oben nach unten. Gott muss sich nicht mehr auf das kleine Kämmerlippe schränken. Ihn dürstet nach mehr, nach persönlicher, nach intimer, nach näherer Gemeinschaft mit dem Menschen. Im 1. Korinther 3,16 lesen wir, wissen wir denn nicht, dass ihr jetzt Gottes Tempel sind. Der Wohnort von Gott. Und euch, und in euch der Geist Gottes wohnt. Der Mensch vertreibt jetzt, weil Jesus alles, was ihn unrein gemacht hat, beseitigt, vertreibt der Mensch jetzt die Heiligkeit von Gott und Gott lässt keine Sekunde verstreichen, um zu sagen, und jetzt komme ich nicht nur nach zu dir, ich komme so nach, wie es nur irgendwie geht, ich nehme in dir Wohnung. Das ist das, was an Ostern passiert und das, was das Universum auf den Kopf stellt, ist, dass es Gott möglich wird, zu dir zu kommen. Begegnung an jedem Ort, zu jeder Sekunde möglich zu machen. Kein 3-Wochen-Marsch, entfernt. Kein spezifisches Fest. Kein Vorhang, der dazwischen steht. Kein Ritual, wo wir monatelang vorbereitet werden. Kein Strick ums Bein, falls es dir doch schief geht. Du darfst jederzeit, an jedem Ort einfach drauf losbläuterle. Und das nennt man dann Gebet. Gebet ist nichts anderes, als ich entscheide mich dazu, die Beziehung, die da möglich wird, weil Gott in mir lebt, auch ernst zu nehmen und zu pflegen. Sei das in Form von Reden, von Zuhören, Singen, Tanzen, Brüllen, Lachen, Klagen, Flehen, Loben, Danken etc. etc. Im Büchli «Der kniende Christ» wird Gebet folgendermaßen beschrieben. Es wird als Hinwendung der Seele zu Gott verstanden, die Gemeinschaft und Erkenntnis mit ihm fördert. Gebet ist ein Ausdruck der Abhängigkeit von Gott und eine Möglichkeit, seine Herrlichkeit und Gnade zu erfahren. Es ermutigt zur Anbetung und Dankbarkeit, was zu innerlicher Veränderung führt. Und darum ist die Aufforderung beten ohne Unterlass. Auch nicht, mach die Augen zu, falte die Hände 24-7 und schwätze, was dir gerade in den Sinn kommt, sondern investiere ununterbrochen, unerlässlich in die Gemeinschaft mit Gott, die möglich ist, weil er in dir wohnt. Es ist gar nicht so ein Hexenwerk. Und weil der über Sünde und Tod triumphiert hat, die als die heilige Welt, ist auch gar keine Frage mehr, ob Gott denn gehört, wenn du betest. Der ist nicht nur nach an dir und versteht. Der ist in dir drin. Sieht durch dich durch. Wenn du schwätzt, musst du dich nicht fragen, kommt es an? Kommt, ganz sicher. Und weil er triumphiert hat über den Tod, dürfen wir auch wissen, wie mächtig das der ist, der gehört, was wir sagen. Es ist keine Frage, ob er kann. Es ist keine Frage, ob er allmächtig ist. Er hat bewiesen, er ist schon verstanden, er hat den Tod besiegt. Zwei Sachen möchte ich dir mit auf den Weg geben für dein Leben. Willst du es noch abschreiben? Zwei Sachen. Das ist für Charles, die dürfen alle auch mithören. Manchmal fragt man sich, was ist der Wille von Gott für mein Leben? Der Kern von Gottes Wille für dein Leben ist, dass du Beziehung mit ihm lebst. Es wird klar von Anfang an bis zum Schluss der Bibel, das ist der Grund, warum das Jesus schickt, das ist der Grund, warum der Heilige Geist Wohnung in dir nimmt. Das ist der Kern und das Zentrum und das Zentralste in seinem Willen ist, Gemeinschaft mit dir dürfen zu haben. Alles andere sind Zusätze, alles andere kommt nachher. Es gibt einen Satz, wo du immer darfst dir sagen, und ich lese ihn ab, er lebt heute und genau jetzt. Und genau da ist es möglich, Beziehung mit ihm zu leben. Er lebt heute und genau jetzt. Und genau da ist es möglich, Beziehung mit ihm zu leben. Und das Zweite, in seinem Sterben beweist Jesus seine Liebe zu dir. Wir lesen das auch in der Bibel und für uns ist es eigentlich so klar, es gibt keinen grösseren Liebesbeweis, als wenn man das Leben für jemanden gibt. Und Jesus gibt das Leben für dich. Und in seiner Auferstehung zeigt er seine Allmacht und Power. Das heisst, wenn du dich an ihn wendest in deinem Gebet, sagt er das bewusst. Der Empfänger ist einer, der dich liebt. Und einer, der mächtig ist. Immer. Unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst, unabhängig, wie fest dass du dir das bewusst bist oder das annimmst. Wenn du die Beziehung lebst und Gott lässt seinen Arm bewegen, wenn wir beten, ganz sicher, ist der Empfänger auf der anderen Seite ein Gott, der dich liebt und der Power hat und allmächtig ist. Mit seinem ganzen Wesen Wohnung in dir nimmt und es liebt, wenn du dich entscheidest, auch Beziehung mit ihm zu leben. Jetzt nehmen wir uns einen Moment Zeit, wo wir in diese Beziehung investieren. Wir schwätzen zu Gott mit einem Anliegen, das heute für uns ein bisschen im Zentrum steht. Er möge dich segnen und behüten auf deinem weiteren Weg. Und dafür darf ich dich einladen, hier vorne zu kommen und ich darf den Vorstand einladen und die Martina einladen, zum mitführen zu kommen. Und wir wollen beten. Wir wollen den Herr im Himmel, den Geist in uns drin, anstürmen und beflehen, dass er die Schalme gesegnet hat, im Wissen des allmächtigen Gott. Und der tut. Sind ihr dabei? Dann müssen sie in den Vorstand kommen.
Lieber Jesus, ich danke dir vielmals, dass du die Child hast wollen. Du hast sie gemacht. Im Buch von ihrer Mama. An jedem Tag die Child gesehen und sie geliebt. Ich lobe dich für deine Kreativität und für deine Schöpferkraft. Danke, dass es die Child gibt. Danke, hast du an ihr Herz geklopft. Und dort hat sie dürfen dir auftun und darf dir vertrauen. Ich danke dir, dass sie deine Tochter ist. Jesus, bitte begleite Jael weiter an jedem Tag. Mit ihr, bis mit ihr und zeig ihr besondere Sachen, die du für sie parat hast. Dass sie es darf sehen, dass sie dich drin darf erkennen und dich darf loben. Danke vielmals. Amen.
Jael, ich möchte mit etwas abgeänderten Wort vom Liedermacher Manfred Siebald die Gnade von unserem Vater im Himmel zusprechen. Liebe Jael, gang unter die Gnade, gang mit Gottes Segen. Gang in seinem Frieden, was immer du tust. Gang und lade, los auf Gottes Wort. Bleib in seiner Nähe, ob du wach bist oder schlafst. Vergangene Zeiten, vertraut wie alte Kleider. Zukunft gehst du an, wird dir die neue Zeit passen? Ist sie dir zu klein oder zu gross? Gute Wünsche, gute Worte sollen dir Begleiter sein. Aber die besten Worte und das grösste Geschenk ist, dass du unter der Gnade vom Herrn darfst sein. Bis gesegnet.
Im Psalm 119 steht, wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Und die Antwort ist, indem er sich hält an dein Wort. Christus, ich danke für Jael, für die ganze Familie. Und ich danke, dass du das Wort ihres Herz einpflanzest, wo auf Jael zukommt. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, indem sich Jael hält an dein Wort? Ich danke dir, dass du ihre Liebe ins Herz gelegt hast für dich, Jesus. Dass du ihre Liebe ins Herz gelegt hast für dein Wort, fürs Gebet. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, ist Gott für uns? Wer mag wieder uns sein? Du gehst mit der Scheil, Jesus. Du segnest sie, du tröstest sie. Du gibst ihr, was sie braucht. Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und um den Segen bitten wir im Namen Jesu. Amen.
Ja, Vater im Himmel, von Herzen danken wir dir für die Scheil, die da ist. Wir freuen uns ganz fest an ihr und haben den blauen Strand, dass sie mit dir unterwegs sein darf. Und merci vielmals, Jesus, für alles, was du hast in Seichen gelegt. Danke vielmals für alles, das Gute, was sie hat mitbekommen für ihr Leben. Und wir dürfen sagen, wie du nur ihnen kannst geben, ihr mitgeben auf den Weg. Und dürfen einfach in deinem Namen, Jesus, Jael segnen und bitte, dass du ihr nach bist, dass du begleitest, dass du mit ihr gehst, jeden Moment, jeden Schritt, jeden Tag. Und danke, bist besonders gerade jetzt bei ihr und durchströmst sie mit deiner heiligen Kraft und mit deinem Segen. Hab herzlich Lob und Dank, du grosser Gott. Amen.
Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir einfach von ganzem Herzen merci sagen. Kennst du Jael? Durch und durch. Hast du sie gesehen in jedem Moment von ihrem Leben bis zum heutigen Tag, bis zu dieser Sekunde? Und weißt du, was der morgige Tag für sie parat hat? Und bist du Triumphator über allem? Merci viel, viel mal. Bist du der gleich, wie wir dich kennen aus der Bibel und so wie die dich mit Kraft, wie sie der Samson hatte, um Sachen auszuhalten und durchzustehen, die kommen. Ich möchte die segne Jael mit dieser Kreativität, die der Geist Befähigung schenkt, Bundesländer anzufertigen und Lieder zu schreiben. Und ich will dich segnen mit der Kraft vom Geist, die der Salomo zum weisesten Mann macht. Und ich will dich segnen mit der tiefen tiefen Bewusstsein, wenn Gott kommt und mit mir durchgeht, vor wem sollte ich mich fürchten? Wem sollte ich Angst haben? Wie darf ich vorwärts gehen, als einfach im Vertrauen, dass Gott gut ist? Danke, Vater. Siehst du Child und hast du Liebe für sie parat. Danke. Siehst du all die, die mit ihr unterwegs sind. All die, die ihr über den Weg laufen, die ihr im Leben entgegenkommen. Und ich möchte dich einfach bitten um gute Leute, die mit ihr durchs Leben gehen. Durch gute Freunde, durch einen guten Ausbildungsort. Ein gutes Team, wo sie einen Unterschied machen für dich auf dieser Welt. Merci, siehst du sie und segnest du sie. In Jesus' Namen, Amen.
Ja, Joel, ich darf dir etwas überreichen. Und zwar genau genommen sind es zwei Sachen. Du hast dir ein Geschenk gewünscht und du hast gerne Papier und du hast schon genug Bibeln. Und darum hast du dir einen Kommentar gewünscht zum Alten Testament. Es ist viel Papier. Genau. Ich wünsche dir mit dem viel Erkenntnis. Und dass du Sachen besser vernimmst. Und ich hoffe, es hat auf alles eine Antwort. Und sonst schaust du weiter und bleibst im Gespräch. Ist gut. Das Zweite, was ich dir mitgeben will, ist ein Vers. Ich habe den für dich ausgewählt. Und vielleicht, ich wünsche dir, dass der dich begleitet. Denn du, Joel, ich habe ihn personalisiert, weil dich kommt dran. Denn du, Joel, hast nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass du dich wieder fürchten müsstest, sondern du hast den Geist der Kindschaft empfangen und rufst, Abba, lieber Vater. Es ist Römer 8,15 und das Abba bedeutet ganz eine vertraute Beziehung. Man ist wirklich wohl und geborgen. Schau mal der Levi. Er sagt in diesem Moment Abba zu seinem Vater. Er ist, und das wünsche ich dir, und es ist auch ein mehr eine Predigt, dass du das mehr und mehr erleben darfst, dass du das tiefe Vertrauen darfst haben, Jesus, dass du bei ihm wirklich einfach alles kannst lassen, dass du schlafen darfst, dass du wissen, du bist gut, so wie du bist. Und das ist wirklich darum so. Ich spreche es dir zu. Und du hast den Geist bekommen von der Kindschaft, du bist auch die Tochter. Voilà.
Merci viel, viel
Mal. Haben wir gerne. Genau.